SRF 1. Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Gutes Wetter, gute Bilanz. Das Zürcher Theaterspektakel geht nach 3 Wochen zu Ende. In Gottes Namen, der Streit in der Kirchenpflege Zürich 5 eskaliert. Und viele Fragen zum Fall Carlos. Wir stellen sie unserem Wochengast, dem Strafrechtsprofessor und Nationalrat Daniel Josic. Das Wettermann, es fängt bewölkt an, wird dann aber ziemlich sonnig bei 22 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Ein Theaterstück schauen, von aussen am See essen oder einfach die Atmosphäre geniessen. Nach 3 Wochen ist heute auf der Landewiese zu Zürich der letzte Tag vom Theaterspektakel. Das erste Spektakel übrigens, wo spezielle Angebote für Behinderte hat. Wie also sieht die Bilanz aus von dem Spektakeljahrgang 2013? Cordelia Fankhauser hat mit dem künstlerischen Leiter, mit dem Sandro Lunin, geredet.
Sandro Lunin, heute ist 34. Theaterspektakel fertig. In den letzten Jahren sind ja schätzungsweise immer etwa 150'000 Leute auf die Wiese gekommen. Dieses Jahr hat man immer Leute gesehen, Zellen am Eingang. Wissen Sie das Jahr jetzt also ganz genau, wie viele das da gewesen sind?
Ja, wir haben das erstmal wirklich wieder eine Umfrage gemacht und eine Statistik wird dann dazu rausgegeben, aber die Zahlen sind noch nicht präsent. Also die werden natürlich jetzt ausgewertet vom Statistischen Amt und wir sind sehr gespannt darauf, was die Zahlen werden ergeben.
Aber so auf Ihren ersten Blick, es hat gut ausgesehen, oder?
Ja, es hat super ausgesehen. Also wir haben wirklich ein riesen Wetterglück gehabt. Und durch das sind natürlich auch die Leute geströmt. Einfach gutes Wetter und Theaterspektakel zusammen. Das bringt dann eben genau die wunderschöne Atmosphäre da auf dieser Landwiese am See.
Auf dieser Landwiese am See ist gerade an diesen schönen Sommerabend manchmal so voll und eng gewesen. Kommt das Theaterspektakel an seine Grenzen?
Ich glaube nicht, dass man hat... Natürlich hat man zum Teil relativ lange anstehen bei den Beizen etc. Aber es ist ja nicht so, dass wir den Anlass vergrössern oder ausbauen. Und nein, wir hoffen, dass, eigentlich, dass es so bleibt. Schön voll, aber nicht übervoll.
Das, was auf dem Gelände passiert, das hängt ja ziemlich stark vom Wetter ab. Das, was in den Zelten passiert, das hängt vom Spielplan ab. Wie ist das, dass ja beim Publikum ankommt?
Auch der Spielplan ist sehr gut angekommen. Wir haben wirklich gestaunt, wie breit das Interesse ist an diesen ganz unterschiedlichen Theaterformen, vom Zirzensischen über das Tänzerische bis wirklich auch schwierige Theateraufführungen, experimentelle Theateraufführungen. Da hat es wirklich für alles wirklich ein interessiertes Publikum und das freut einem natürlich sehr.
Sandro Lunins 34. Zürcher Theaterspektakel hätte ja auch behindertenfreundlicher sein. Sie haben aber nicht nur Rampen für Rollstuhlfahrer eingebaut oder Geländer für Sehbehinderte. Sie haben zum ersten Mal auch Vorstellungen in Gebärdensprache übersetzen lassen. Oder für hörbehinderte Menschen haben sie Induktionsschleifen installiert. Wie ist das Angebot genutzt worden?
Das Angebot ist sehr gut angekommen, jetzt für einen ersten Versuch. Also wir haben gesehen, einerseits natürlich optisch gesehen, hat man einfach gesehen, wir haben mehr Rollstühle als je auf dem Gelände. Das ist bei uns tatsächlich aufgefallen ist. Aber wir haben natürlich auch gesehen, eben die Plätze, die wir dann zum Teil speziell reserviert haben, die direkt gegenüber der Gebärdendolmetscherin sind, dass die auch gut genutzt worden sind. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Presse so breit darauf reagiert hat. Anscheinend hat ProCup schon sehr viele Anfragen von weiteren Festivals bekommen. Oh, würden wir auch gerne machen. Und das freut uns ganz speziell.
Und das wird also im nächsten Jahr, beim 35. Zürcher Theaterspektakel, wird das weitergeführt?
Unbedingt. Das ist etwas, was jetzt auch wieder auf 3 Jahre angelegt ist und wo sich nachher wie soll es eine Selbstverständlichkeit überkommen. Also jetzt haben wir 3 Jahre Zeit, das in verschiedensten Formen und Arten auszuprobieren. Und dann ziehen wir dann Schluss, was wir eigentlich so auf dauerhaft dann wollen da installieren.
Der Sandro Lunin mit der Bilanz zum 34. Theaterspektakel in Zürich. Heute geht auch das 3. Zürich Open Air zu Ende. Am Donnerstag hat das angefangen und hat anziehend die Organisatoren eine positive Bilanz. Mit 70'000 Besucherinnen und Besuchern sei es auch kommerziell ein Erfolg, heisst in der Mitteilung. Problem gegeben ist vor allem wegen der Wespe. Sanitäter haben nämlich außerordentlich viel Wespe-Stich müssen behandeln. Die Kantonspolizei Zürich zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Es hat zwar ein paar Diebstähle und auch ein paar Verhaftungen gegeben. Grössere Zwischenfälle sind aber nicht bekannt. Außerdem sind noch 9 Lärmklagen eingegangen. Das sind 5 weniger als im letzten Jahr. Immer noch keine Ruhe in der reformierten Kirchenpflege im Zürcher Industriequartier. Der Kirchenrat vom Kanton Zürich hat nochmal 4 Mitglieder suspendiert. Sie hätten mit dem neuen interimistischen Präsidenten der Kirchengemeinde nicht zusammenarbeiten wollen. Eskaliert ist der Streit in der Kirchenpflege Industriequartier schon im Juli. Der langjährige Präsident Helmut Werner, der dort auch als Quartierkönig gilt, ist dort vom Kirchenrat entmachtet und angezeigt worden. Während 2 Wochen ist er sogar in Untersuchungshaft gesessen. Ihm wird ungetreue Geschäftsführung und eine Nötigung vorgeworfen. Die anderen 4 Mitglieder haben sich jetzt offenbar mit dem Helmut Werner solidarisiert. Regionaljournal-Wochengast, heute ist es der Zürcher Strafrechtsprofessor und Nationalrat Daniel Josic. Der Fall Carlos, der Fall vom 17-jährigen Kriminellen, der in einer 4,5-Zimmer-Wohnung lebt, rund um die Tour betreut wird und ins Thai-Boxen darf. Der Fall hat in dieser Woche einen Riesenwirbel verursacht. Von Sozialwahn ist die Rede gewesen. 29'000 Franken pro Monat kostet das Ganze. Wie beurteilt er als Strafrechtler und Politiker das alles? Ich bin heute Mittag beim Daniel Josic im Büro und habe ihn gefragt, was denn seine Reaktion war, zum ersten Mal von dem Fall gehört hat.
Ja, meine erste Reaktion war, schade, dass das Jugendstrafrecht, das sehr erfolgreich ist, wieder da ein bisschen Misskredit gebracht wird. Und besonders schade habe ich das gefunden, weil die Jugendanwaltschaft ja eigentlich von sich aus den Fall gebracht hat. Und das ist einfach ein relativ schlechtes Beispiel, um zu zeigen, wie die Jugendanwaltschaft schafft und wie sie vorgeht.
Also das heisst, Sie sehen eigentlich vor allem das Kommunikationsproblem und das finden mittlerweile alle, dass das nicht so geschickt war, gerade den Fall auszuwählen, auch der zuständige Jugendanwalt. Aber zentraler ist eigentlich die Frage, die Sondermaßnahme, die jetzt in dem Fall Carlos angewendet worden ist, ist die grundsätzlich daneben oder muss man halt gleich sagen, in Einzelfällen, wo alles nicht funktioniert, muss man es vielleicht so machen?
Schauen Sie, man muss einfach sehen, das Jugendstrafrecht, wie es in der Schweiz angewendet wird, basiert vor allem auf der Idee, dass man die Jugendlichen wieder zurückbringt auf den richtigen Weg. Das wird häufig in Misskredit gebracht mit dem Begriff Kuscheljustiz, ist aber falsch. Unser Jugendstrafrecht ist, wie gesagt, außerordentlich erfolgreich. Unsere Rückfallquoten bei schweren Delikten sind sehr tief. Das heisst, es ist erfolgreich. Und warum ist es erfolgreich? Im Unterschied zu einem Erwachsenen kann man bei einem Jugendlichen, indem man die Vorzeichen ein bisschen ändert, die Strukturen beeinflusst, kann man sehr viel bewirken. Und das hat dann einfach den Zweck, dass man es nachher nicht mit einem Erwachsenen zu tun haben, wo straffällig bleibt 40, 50 Jahre lang, sondern einen Erwachsenen dann eben haben, ein paar Jahre später, wo sich in die Gesellschaft kann integrieren kann.
Und trotzdem, also auch wenn man das so sieht, dass das Jugendstrafrecht muss dazu beitragen, dass die, wenn dann die Leute mal erwachsen sind, dass sie dann quasi bessere Bürger sind, bessere Menschen sind, gibt es nicht irgendwo Grenzen, wo man muss sagen, also, dass es einem, der möglichst blöd tut, möglichst renitent ist, dass es dem viel besser geht als einem anderen, das kann irgendwie gleich nicht sein.
Also, man muss einfach zuerst einmal muss man die Realitäten anschauen. Bei den Ländern, die vor allem mit Repression reagieren im Jugendstrafrecht, die haben Rückfallquoten von 80% und mehr. Das heisst, fast alle sind als Erwachsene nachher Jahre, Jahrzehnte lang gefährlich. Bei uns ist das ein Prozentsatz, rechnet man etwa 30%, also wesentlich tiefer.
Und ist allerdings umstritten. Gerade Ihr Kollege, der auch hier in diesem Büro an der Uni Zürich geschafft hat, der Herr Kilias, er sagt, das stimmt überhaupt nicht, die Zahlen sind falsch.
Er sagt, das stimme nur mit Bezug auf Gewaltdelikte und genau von denen reden wir ja. Das sind ja die Entscheidenden. Ich rede nicht unbedingt vom Ladendiebstahl, sondern von den sogenannten Intensivtätern, also diesen paar in der Schweiz. Man rechnet mit etwa 300, die schwere Delikte verüben. Und ich glaube, dort ist man eben sehr erfolgreich. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt und der wird häufig eben vergessen, auch von den Juristen, muss ich sagen, nämlich, dass es auch Zeiten gibt von der Gesellschaft und von den Betroffenen. Und für die ist es wichtig, dass es eben auch eine Strafe gibt dazu.
Und eben der Punkt, das sagt auch der Herr Kilios, um ihm nochmal widersprechen, so eine Strafe muss auch den Sinn haben, einem Jugendlichen zeigen, wir haben da unsere Regeln in dem Staat und die musst du einhalten und sonst gibt es Konsequenzen. Der Punkt, der scheint da in dem konkreten Beispiel total in Vergessenheit gegangen zu sein.
Ja, der geht deshalb in Vergessenheit, weil man halt immer zuerst auf die Massnahmen setzt. Ich weiss nicht, was für Strafen der jetzt bekommen hat. Aber wir haben eigentlich zwei Probleme, glaube ich. Das eine ist, dass Strafen für unter 16-Jährige fast also läppisch sind. Und das müssen wir meines Erachtens ausbauen. Das haben wir auch schon gefordert. Und das zweite ist, dass man die Strafen auch wirklich muss anwenden. Das heisst, dass man die wirklich muss verhängen. Ich bin einverstanden. Man kann sagen, man lässt die Strafe mal auf der Seite, macht zuerst Massnahmen und wenn sie erfolgreich ist, dann muss man den Jugendlichen nicht nochmal bestrafen. Aber wenn nicht, wenn ein Jugendlicher renitent ist, dann muss eben auch die Möglichkeit geben, sie die Strafe wirklich dann auch zum Vollzug zu bringen.
Viele Diskussionen hat es jetzt auch wegen der Kosten, also eben 29'000 Franken pro Monat. Unterdessen weiss man, das ist nicht einmal das Teuerste und es geht noch teurer. Institution in Basel, haben wir jetzt können lesen, der kostet sogar 43'000 Franken pro Monat. Man muss nicht gleich sagen, bei all diesen Bemühungen, die Jugendlichen auf den richtigen Weg zu bringen, irgendwo muss es eine Grenze haben, auch was die Finanzen betrifft.
Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Jugendlichen, die so schwer delinquieren, nicht vom Planeten und aus dem Land verschwinden, wenn wir nichts machen. Und wenn man so eine Karriere nicht beeinflusst, dann läuft sie in aller Regel negativ. Was heisst das? Das heisst, wir haben es mit einem Erwachsenen zu tun, der nachher unter Umständen schwere Delikte verübt. Und damit mit zukünftigen Opfern. Und jetzt ist die Frage,
also das könnte ein Fass ohne Boden werden, oder?
Es ist in der Regel kein Fass ohne Boden. Es ist viel Geld, ja. Aber wir brauchen auch viel Geld, um ihn ins Gefängnis zu tun. Wir brauchen auch viel Geld, um ihn in eine psychiatrische Klinik zu tun. Und wir brauchen vor allem auch viel Geld, wenn es nachher wieder Straftaten gibt, wenn er erwachsen ist. Also, wir müssen einfach realisieren, es gibt in der Gesellschaft Leute, die kosten. Und das kann uns auch ärgern. Und wir müssen schauen, dass das möglichst wenig sind. Aber bei denen, die wir hier haben, bringt es nichts zu sagen, ein paar tausend Franken mehr oder weniger oder anders. Das Ziel, glaube ich, muss sein, dass zukünftige Taten und damit zukünftige Opfer vermieden werden.
Und eben, Sie sind ja gleich auch Politiker. Also Sie wissen, der Staat muss sparen überall. Schulen, Gesundheit, Verkehr, wo auch immer. Lässt sich denn da rechtfertigen, dass man ausgerechnet da sagt, ja nein, da darf es kosten so viel, wie es halt braucht?
Es geht nicht darum, dass es so viel kostet, wie es halt braucht, sondern da sind jetzt entsprechende Massnahmen sind notwendig. Und jetzt müssen wir einfach die Realitäten sehen und müssen auch Dimensionen sehen. Das tönt nach viel, das ist richtig, aber das sind ganz wenige Einzelfälle im Kanton Zürich. In der Schweiz kann man die fast an einer Hand abzählen. Und dort kostet es ein bisschen mehr, aber wenn man es vergleicht mit anderen Ausgaben, die der Staat hat, und Entschuldigung, die sind nicht immer so erfolgreich und können nicht immer zukünftige Opfer verhindern, sondern sind zum Teil wirklich unsinnig. Millionen, die zum Teil ins Amt gesetzt werden, ist das nicht so schlimm. Man muss einfach nochmal sagen, es ärgert mich auch, dass es so Fälle gibt, aber es gibt sie nun mal. Und dann muss man eben schauen, dass man vor allem zukünftige Taten verhindern kann.
Jetzt verteidigen Sie das relativ liberale Jugendstrafrecht von der Schweiz. Sie haben allerdings in früheren Jahren auch schon mal gesagt, eigentlich ist es ein bisschen zu mild. 2007 konkret haben Sie zusammen mit der Parteikollegin von Ihnen, der Nationalrätin Chantal Gallardet, das berühmte 12-Punkte-Programm vorgelegt, wo unter anderem, Sie haben es schon mal erwähnt, härtere Strafen für ganz Junge vorgesehen hat, also ganz zufrieden. Das sind sie irgendwie gleich nicht, oder?
Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Das ist mein Kritikpunkt, dass ich glaube, dass neben den Massnahmen, die sehr erfolgreich sind, und etwas würde ich einfach noch korrigieren, wir haben kein liberales Strafrecht, Jugendstrafrecht. Wir haben ein erfolgreiches Jugendstrafrecht. Das ist ein Unterschied. Es ist nicht liberal. Auch Massnahmen sind nicht angenehm. Die Jugendlichen wollen nicht in die Massnahmen anstreben.
Aber Sie haben es wollen verschärfen in einem Punkt.
Wir haben es verschärfen. Und das finde ich nach wie vor. Es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, neben den Massnahmen braucht es auch Strafen, die griffig sind. Strafen, die auch etwas zeigen, nämlich, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was ein Jugendlicher gemacht hat. Und da gibt es Jugendstrafrecht aktuell zu wenig Möglichkeiten. Das ist das, was wir wollen ausbauen wollen. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass das richtig wäre.
Und eben, das ist 6 Jahre her, seit Sie das verlangt haben, eben ohne Erfolg in dem speziellen Punkt. Ist jetzt 6 Jahre später, viele Diskussionen später, vielleicht wieder mal ein Punkt, wo Sie sagen, man müsste das wieder mal aufs Tapet bringen?
Ja gut, das kann man sich immer überlegen, oder? Es ist einfach so, dass man das normalerweise im Parlament vorlegt. Das Parlament hat damals gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen bei diesem System bleiben. Und das muss man irgendwo zur Kenntnis nehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Fall jetzt der Anlass ist, um jetzt das Thema wieder einbringen. Aber wenn es darum geht, dass man eine Revision am Jugendstrafrecht vornimmt, was in den nächsten paar Jahren vermutlich wird es der Fall sein, dann wird das Thema sicher wieder aufs Tapet kommen.
Und bei so einer Revision, also das ist ein Punkt für die unter 16-Jährigen, wo sie denken, was müssen wir denn sonst noch ändern?
Ich glaube, wie gesagt, also es ist heute schon erfolgreich. Also wir müssen einfach die Realitäten sehen. Es kommen aus dem Ausland die Jugendstrafen
vor. Aber Sie sagen, wir müssen es wieder mal revidieren.
Um es anschauen. Das ist der Punkt, den ich revidieren würde. Der zweite Punkt, den man ändern muss, ist, dass man das Massnahmenalter von 22 auf 25 aufentut. Das heisst, dass man die Jugendlichen kann bis 25 behandeln und nicht noch bis 22. Das ist aber jetzt praktisch eigentlich auf gutem Weg. Und insofern ist es sinnvoll. Der dritte Punkt, den man müsste
ändern. Das ist ja demnächst im Nationalrat, aber dann muss man sagen, das ist nicht eine Verschärfung. Sondern das ist eigentlich das Gegenteil, dass die, die vor 18 delinquieren, noch länger quasi in Genuss von so einer Behandlung kommen können.
Das ist falsch. Die Behandlung ist kein Genuss. Sondern die Situation ist die, dass sie länger müssen in so einer Behandlung. Und sonst würde man sie einfach rauslassen. Und dann wären sie auf der freien Wildbahn, um es plastisch zu sagen. Also, es ist eine Verschärfungsmassnahme, um Alter aufzutun. Und der dritte Punkt, und der scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt etwa 300 sogenannte die Intensivtäter in der Schweiz. Das sind die, die wirklich gefährlich sind, die Jugendlichen, die wirklich Probleme haben. Und bei denen können Sie eins Gemeinsames feststellen. Sie haben alle schlechte Strukturen familiär, haben Schulschwierigkeiten, sind in falschen Kollegenkreis, haben das Drogenproblem. Das ist eigentlich bei allen gemeinsam. Und wenn Sie etwas wollen, positiv beeinflussen oder ändern, muss man vor allem die Vorzeichen ändern. Das heisst, ich bin der Meinung, die Jugendbehörden, Vormundschaften oder Erwachsenenschutzbehörden müssen früher eingreifen, wenn sie sehen, da ist ein Jugendlicher in einer schlechten Struktur, muss man früher können eingreifen. Und das macht man heute zu wenig. Heute wartet man zu lang. Auch wenn man normalerweise in der Schule sieht und Behörden sehen, dass es Probleme gibt, Lehrer sehen es, vielleicht Verwandte. Und trotzdem macht man relativ lang nichts, bis die Gewaltspirale bis zu einem gewissen Punkt kommt. Und das sollte man vor allem ändern. Das hat aber nichts mit dem Strafrecht zu tun, sondern vor allem auch mit der Gesellschaft.
Und wie schätzen Sie das ein? Also, jetzt gibt's ja gleich viele Stimmen, die SVP zu vorderst, aber auch andere, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Man muss es verschärfen, wie zum Beispiel in Deutschland auch längere Haftstrafen. Zum Teil wird sogar zum Beispiel die SVP, dass man auch für Jugendliche das Erwachsenenstrafrecht kann anwenden. Also, gerade nach so Fällen wie dem aktuellen und nach so Diskussionen, haben Sie das Gefühl, man kann sich da durchsetzen mit der Meinung, die Sie haben, eben, man muss da halt Rücksicht nehmen auf die Jugendlichen, man muss da vorsichtig vorgehen oder geht die Tendenz halt gleich in die andere Richtung?
Schauen Sie, das sind politische Entscheidungen, die man treffen muss. Die Entscheidung ist einfach, wenn Sie das machen, wie das die SVP und gewisse Kreise fordern, dann wenn sie dann erwartet, wird man erreichen, dass sie mehr Kriminalität in der Schweiz haben. Sie können einen 16-Jährigen schon 10 Jahre ins Gefängnis tun. Sie dürfen sich einfach nicht die Illusion machen, dass der dann mit 26 ein guter Mensch ist. Dann haben sie es mit einem 26-Jährigen schwer kriminellen Menschen zu tun, wo sie die nächsten 40 Jahre in dieser Gesellschaft haben. Mit dem heutigen Jugendstrafrecht haben sie grosse Chancen, dass das nicht der Fall ist.
Aber die Tendenz, gerade nach diesen Diskussionen und wenn man die Leserkommentare in den elektronischen Medienlisten, hat man das Gefühl, also eine grosse Mehrheit der Bevölkerung will die Schrauben da extrem anziehen.
Schauen Sie, ich bedauere das, weil, wie gesagt, wenn man die Fakten anschaut, wenn man es nüchtern anschaut, dann kommt man dazu, dass man einfach sagt, wir sind heute eigentlich auf dem richtigen Weg. Wenn man das ändern würde, würde man mehr Kriminalität produzieren in der Schweiz. Aber es gibt einen Punkt, und wie ich Ihnen gesagt habe, den vergessen wir Juristen häufig, dass nämlich die Gesellschaft auch muss sehen, dass es Sanktionen gibt. Insofern bin ich, wenn Sie so wollen, für eine Kompromissvariante. Das bisherige System beibehalten, aber die Strafen, die dazukommen, die kann man von mir aus verschärfen. Das finde ich durchaus richtig. Und dann, glaube ich, erreichen wir das Ziel.
Also in dem konkreten Fall, wo wir jetzt darüber diskutiert, der sogenannte Fall Carlos, wie würde denn das zum Beispiel aussehen? Also der hat weiter seine Massnahmen mit der Wohnung und dem Thai-Box und alles. Und was kommt denn noch als Strafe dazu?
Ja, das kommt darauf an. oder? Es gibt natürlich für Jugendliche unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Freiheitsstrafen für Jugendliche durchaus sinnvoll sein können. Man kann sagen, während einer gewissen Zeit einmal, oder man kann sagen, dass das begleitend zu einer Massnahme kommt. Man kann aber auch sagen, dass man die Freiheitsstrafe einmal aufschiebt, wie man es heute schon kann, einmal aufschiebt, die Therapie macht, und dem Jugendlichen kann man dann sagen, wenn die Therapie erfolgreich ist, die Behandlung erfolgreich ist, dann verzichten wir auf die Strafe, aber wenn nicht, dann muss ich gehen. Oder? Und das System funktioniert heute noch zu wenig.
Daniel Josic, zum Schluss noch einen anderen Aspekt. Das Opfer von dem Galas hat sich jetzt im Laufe der Woche auch via Medien die Öffentlichkeit gewendet und hat da gesagt, er hätte mit 3'500 Franken vom Staat abgespeisen werden. Und wenn er jetzt da sieht, wie gut es dem Carlos geht, wie der aus seiner Sicht da sein Saus und Braus in dieser schicken Wohnung lebt, dann kommen wir sich ein bisschen vor wie im falschen Film, dass der sich jetzt ein bisschen verschaukelt fühlt vom Staat. Für das muss man eigentlich Verständnis haben, oder?
Ja, das verstehe ich natürlich schon. Der ist Opfer worden von einer Straftat. Das ist immer ein Problem. Aber wir müssen ja gesellschaftlich müssen wir uns immer überlegen, was ist für Gesellschaft das Richtige. Ich bin durchaus dafür, dass man die Opfer grosszügig, von mir aus grosszügiger als heute, entschädigt. Ich finde auch, dass die zum Teil zu wenig überkommen. Aber man muss erstens mal sehen, dass nicht der Staat das Delikt verübt hat, sondern ein Jugendlicher. Und eigentlich müsste der aufkommen, kann er natürlich nicht. Darum greift dort der Staat ein. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich bei einem Jugendlichen einfach überlegen müssen, wie gehen wir jetzt mit dem um.
Gleich aus Sicht vom Opfer, 3'500 Franken total und der andere 27 oder 29'000 Franken jeden Monat, das ist ja schon irgendwie ein Missverhältnis.
Ja, aber das Missverhältnis haben sie sowieso. Wenn er jetzt im Gefängnis wäre, wäre ja das Opfer total zufrieden, nehme ich an. Aber das Gefängnis würde etwa 20'000 Franken kosten im Monat. Und ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, mich stört, dass das Gefängnis jetzt 20'000 Franken kostet, ich habe nur 3'500 bekommen. Ich glaube, der Punkt ist, dass das Opfer das Gefühl hat, der Strafteil, der sei da nicht richtig quasi vorhanden. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber etwas, was wir einfach müssen aufhören zu denken, ist, dass so eine Massnahme, wo der jetzt da drin ist, dass das einfach Spass macht. So ein Jugendlicher, der wäre normalerweise unterwegs auf der Gasse, würde rumsaufen und so weiter. Und das macht er ja jetzt nicht, das kann er nicht. Und insofern lebt er nicht ins Aus und Braus. Aber es ist eine teure Massnahme und das Opfer da wenig Verständnis hat, verstehe ich.
Und eben, Sie haben vorhin gesagt, Sie verstehen das, also wie gross ist da Handlungsbedarf, was müssen wir machen?
Ja, wie gesagt, man kann sich überlegen, ob man die Opfer will grosszügiger entschädigen. Nur dann wird wieder das...
Sie sind Politiker, Sie könnten das machen.
Ja gut, ich könnte das machen, ja. Ich kann natürlich nicht alles allein machen, aber das sind Sachen, die man sich überlegen kann. Das Parlament hat das nicht wollen, und zwar deshalb, weil man gesagt hat, erstens einmal, der Staat hat das nicht verursacht, wieso soll er jetzt dafür aufkommen? Und zweitens, weil man gesagt hat, das sind horrende Beträge, und die SVP ist ja gerade die Partei, die wieder will sparen. Also von mir aus kann man die Opfer gern grosszügiger entschädigen, das hat jetzt aber nicht unbedingt viel mit dem Thema zu tun.
Wenn wir also, Herr Josic, abschliessend, wenn wir nochmal uns zurückerinnert, was Sie jetzt in den letzten paar Minuten gesagt haben, kann man sagen, irgendwie hoffen Sie jetzt, dass der Wirbel bald mal zu Ende geht und dann sollte man eigentlich möglichst so weitermachen.
Ich finde es eigentlich zweckmässig, dass man in der Öffentlichkeit über das Jugendstrafrecht diskutiert. Ich finde es einfach schade, dass man von all diesen Hunderten und Tausenden von Fällen immer die nimmt, wo irgendetwas, wo man kann im ersten Moment sagen, da ist etwas nicht gut gelaufen. Eben, darum habe ich am Anfang gesagt, besonders ärgert mich, dass ausgerechnet die Jugendanwaltschaft genau genau der Fall, der jetzt wirklich nicht repräsentativ ist für das Jugendstrafrecht, genau der noch gerade Führer stellen. Das macht meines Erachtens keinen Sinn. Sinnvoll ist eben eine Diskussion über die Realität, nämlich wie funktioniert es, wie erfolgreich ist das Jugendstrafrecht.
Also das System ist gut, die Kommunikation ist schlecht.
Das System ist fast gut. Wie gesagt, es gibt gewisse Sachen, die man verbessern kann. Aber wenn man natürlich von der Jugendanwaltschaft her so Öffentlichkeitsarbeit macht, muss man auch nicht staunen, wenn dann der Gegenwind kommt. Und ich finde es schade für die Sache.
Der Fall Carlos, das war unser Wochengast, der Daniel Josic, Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat. Zum Wetter, zum Wochenstart, das ist Christine Jutz von SRF Meteo.
Wolken lockern sich am Abend immer mehr auf und es bleibt recht freundlich. Erst dann in der Nacht kommen noch mal neue Wolken. Temperaturen sinken während der Nacht auf 9 bis 12 Grad. Montag startet der Tag dann zuerst mal grau. Im Laufe des Nachmittags lockern sich die Wolken aber überall auf und dann wird es ziemlich sonnig. Temperaturen morgen zu Horgen bei rund 19 Grad, zu Pfäffiken bei 21, zu Uster und Schaffhausen sogar 22 Grad und auf dem Hörnli rund 16 Grad. Am Dienstag gibt es dann mit Ausnahme von ein paar Nebelfeldern am Morgen nur Sonne und einen blauen Himmel. Es wird auch wieder wärmer mit bis zu 25 Grad. Die Morgen bleiben aber weiterhin frisch.
Regionalschall Zürich Schaffhausen, das ist die nächste Woche wichtig. Die Zürcher Stadtratswahlen im Februar. Die Delegierten von der FDP nominieren am Dienstag ihren Kandidat. Neben dem bisherigen Andres Dürler steht nur noch einer zur Auswahl, nämlich der ehemalige Fernsehmann und Arena-Moderator Filippo Lüttenegger. Die Frage ist allerdings, tritt er nur als normaler Stadtratskandidat an oder auch als Kandidat für Stadtpräsidium? Am Donnerstag dann gerade nochmal Stadtratswahlen, dann kommt aus, mit dem die SVP endlich wieder einen Sitz im Zürcher Stadtrat wieder kämpfen. Am Dienstag gibt der Schaffhauser Regierungsrat neue Einzelheiten zu seinem grossen Sparprogramm bekannt. Am Mittwoch, am 4. September, sind es genau 50 Jahre her seit dem grossen Flugzeugunglück von Dürnäsch im Kanton Aargau. Betroffen war dort vor allem ein kleines Dorf, nämlich Humlike im Zürcher Wieland. Die Hälfte der 80 Todesopfer sind nämlich von dort. Wir gehen nochmal auf Humlike und reden mit Zeitzeugen. Am Donnerstag steht zu Winterthur der sogenannte Hasch-Jesus vor Gericht. Das ist eine Art Sektenführer im Töstal, wo seine Mädchen laut Anklage schwer misshandelt hat. Die jüngere Tochter ist dann auch im Alter von 5 Jahren gestorben. Der Fall kommt schon zum zweiten Mal vor Gericht. Wegen einem Formfehler muss er nämlich wiederholt werden, der Prozess. Das also das Regionaljournal die nächste Woche. Für diese Woche ist fertig. Am Mikrofon war Hans-Peter Künzi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.